Hallo Nico.
Hallo Maigi.
Und hallo liebe Leute, die sich das hier anhören, weil sie vermutlich News wollen.
Oder sich ansehen. Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht auf YouTube und gefragt, sag mal Leute, wir sind ja vor allem ein Videoformat oder ein Livestream-Format und wir machen jetzt aber irgendwie auch Podcasts, weil sich das viele Leute gewünscht haben. Und am Anfang war es ja einfach nur ein Mitschnitt der Let's Plays und dann wurden es auch noch eigene Podcast-Formate, die jetzt aber nicht auf YouTube sind, sondern nur im Podcast-Portal. Wollt ihr diese Podcasts auch auf YouTube haben? Auch wenn das irgendwie absurd ist. Und die Antwort war ja. Also ich glaube, 75% haben gesagt ja. Und nur 10% sagt nein. Der Rest sagte ja, aber nicht auf dem Hauptkanal. Das spricht für mich dafür, dass wir es halt auf den Hauptkanal packen. Also ihr, wenn ihr das jetzt hier seht und nicht hört, ja, dann liegt das an dieser Umfrage. Und wenn ihr euch darüber ärgert, dann hättet ihr an der Umfrage teilnehmen müssen. Und falls euch darüber freut, dann danke, dass ihr das tut und vielleicht an der Umfrage teilgenommen habt. Aber wir werden jetzt irgendein sinnloses random Bild hier drüber legen, um diesen ungeschnittenen Podcast, wir schneiden unsere Podcasts nämlich nie, weil wir keine Zeit haben, hier auch auf YouTube zu verwerten. Ist das nicht toll, Maigi? Folge 4 und sie ist schon auf YouTube?
So viel neue Dinge. Das ist ja die erste News. Es gibt diesen Podcast über News, jetzt auch als Videopodcast, aber ohne Video, sondern mit Standbild.
Genau.
Damit wäre das geklärt und ihr habt es wahrscheinlich auch bei der ersten Sekunde schon gemerkt, dass das der Fall ist, wenn ihr gerade auf YouTube seid.
Richtig.
Aber hiermit sei es erklärt, warum.
Das ist aber nicht die einzige News, über die wir heute sprechen.
Nein.
Nein, wir haben noch andere Dinge. Wir wollen über D&D sprechen, wir wollen über Aventurien sprechen, über Vampire, die Nazis essen. Und über den Gratis-Rollenspieltag. Ich habe das erste Thema, also dass wir jetzt auch auf YouTube sind, habe ich Marie vorher gar nicht verraten. Die war sehr überrascht darüber.
Ja.
Also du bist jetzt vielleicht hier auf YouTube gerade. Wie fühlt sich das an? Nur als Stimme.
Kurios, weil ich normalerweise nicht nur mit meiner Stimme, sondern auch mit meinem Gesicht auf YouTube bin. Ich schaue mich die ganze Zeit um, ob irgendwo ein rotes Licht leuchtet.
Natürlich wäre es jetzt naheliegend, wie viele Podcasts, dass wir diesen auch dann als Video aufnehmen. Und
vor
dann
allen
einfach,
Dingen, weil wir Videos machen.
Ja, aber manchmal, wir fanden es ja eigentlich ganz angenehm, mal keine Kamera einzuschalten, sondern uns einfach nur ungeschminkt, unfrisiert und vielleicht im Pyjama hier ans Mikrofon zu setzen. Spoiler jetzt, wir haben beide keinen Pyjama. Also wir haben was anderes an als einen Pyjama. Wir haben normale Klamotten an. Es ist 15.39 Uhr, die Sonne scheint und wir sind in voller Kontrolle über unsere Leben. Deswegen trage ich Jeans.
Ja. Ich habe schon meine Trainingsklamotten an, weil ich gleich zum Fitnessstudio gehe, nachdem wir jetzt über den Gratis-Rollenspieltag geredet haben zum Beispiel.
Genau. Es ist März, deswegen war es dringend Zeit für die vierte Folge unseres Newsformats. Und unser Newsformat, für die, die das nicht wissen, weil sie es vielleicht gerade zum ersten Mal hören, / sehen, weil es jetzt auf YouTube neu ist, ist sehr, sehr zwanglos. Es ist nie der Plan, dass wir hier flächendeckend über alles berichten, was neu in der Rollenspielwelt ist. Und wir machen das unregelmäßig, immer dann, wenn wir glauben, genug Material zusammen zu haben. Weil wir auch nicht den Anspruch haben, dass wir jetzt so eine Art Tagesschau für Rollenspiel-News sind. Wir sind immer noch vor allem zum Rezensieren da und für Con-Berichte und sowas. Aber ich glaube, es ist ein Mehrwert, wenn wir auch ab und zu News machen. Aber wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Kompetenz. Es geht hier rein um Dinge, die uns interessieren. Aber wir müssen über den Gratis-Rollenspieltag reden. Und dann fiel mir auf, dass wir seit 3 Monaten keine Folge gemacht haben. Also allerhöchste Zeit. Und natürlich das wichtigste Thema eigentlich. Also vielleicht sogar das wichtigste Event des Jahres für uns, oder? Der GRT oder die Gratis-Rollenspieltag G. Es ist ja inzwischen plural.
Ja, abgesehen von einigen der größeren Messen und oder Cons ist es, denke ich, die wichtigste Sache für die Szene in Deutschland. Die Gratis-Rollenspieltage, beziehungsweise nicht nur in Deutschland, es ist ja die gesamte Dachregion. Also wo Deutsch gesprochen wird als eine mehrheitliche Sprache, gibt es die Gratis-Rollenspieltage. Daran können unterschiedlichste Läden, Organisationen, Vereine und dergleichen teilnehmen. Und ihr könnt rausfinden, wo der nächste Ort ist, wo die Rollenspieltage stattfinden, indem ihr auf rollenspieltag.de geht oder auf den diesjährigen Versandpartner World of Dice. Die haben auch eine Liste angelegt, welche Läden und Orte mit dabei sind. Und dann könnt ihr jeweils schauen, wann die Leute etwas machen. Ich denke, der Haupttag wird der 28. sein. Das ist der Samstag von dieser Woche von Rollenspieltagen. Es beginnt am 23. und geht bis zum 28. Aber es wird auch wieder Läden geben, die am Sonntag was machen oder sogar noch später, weil sie teilweise sich inzwischen angewöhnt haben, 2 Wochen später irgendwas zu unternehmen.
Ich finde das immer schwierig, dass das jetzt fast eine ganze Woche ist. Mhm. Früher hatten wir diesen einen Stichtag und das war der Tag, an dem alle in die Läden gegangen sind, um sich die Sachen mitzunehmen. Und jetzt ist es ja, kann es ja sein, dass du am 28. hingehst und es ist schon alles weg. Also je nachdem, wie der Laden das Ganze handhabt. Und die Idee dahinter ist ja auch, dass man eine Woche lang Hype machen kann auf Social Media und auf YouTube und sowas für den GRT. Und wenn der Hype halt schon am ersten Tag beginnt, ist ja schwer, bis zum letzten Tag aufrecht zu erhalten. Wir haben die letzten Jahre dann, war das jetzt überhaupt schon Jahre? Ich glaube, zweimal war es schon eine Woche, ne? Haben wir dann auch wirklich 5 Streams gehabt in der Woche. Und das wurde mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Das machen wir dieses Jahr nicht. Also es wird dieses Jahr nur 2 Streams von uns geben. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich finde die ganze Idee, das auf eine Woche aufzublähen, gar nicht mal so gut. Die gefällt mir nicht, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Ja. Ich weiß, dass es an einem Tag ist, es dann blöd für die Leute, die ausgerechnet am Samstag arbeiten müssen und keine Zeit dafür haben. Ja. Aber ich sehe auch die Schwierigkeit dann von Leuten, die zum Beispiel einen Laden haben und ab Montag dann schon an der ganzen Sache teilnehmen, aber sich fragen müssen, wann sie die wertigeren Sachen denn rausgeben an wen. Denn in dem Paket sind die einzelnen Produkte, die da drin sind, natürlich nur in begrenzter Menge enthalten. Je nachdem, was es ist, zwischen 1- und 4-mal, die Flyer auch noch mehr. Aber es gibt dieses Jahr ein fettes Ding, was in den Paketen drin ist, was, denke ich, sehr begehrt sein wird. Es ist nämlich an jeder Location ein Core-Set für Daggerheart drin. Das heißt, das Grundregelwerk plus die Box mit allen Karten.
Ja, wir haben das gestern schon, wenn wir es aufnehmen, gestern in einem Video groß verkündet. Das war natürlich jetzt nicht exklusiv, aber eine Menge Leute wussten das vorher nicht. Und die Kommentare waren sehr interessant dazu. Also von Fassungslosigkeit teilweise, stell ich mir vor, das würde ein deutscher Verlag machen. Das ist völlig absurd, ne? 200 Kernbände sozusagen. Das ist ja
ein Zehntel
der Auflage bei deutschen Verlagen. Die würden sich in den Ruin treiben. Und dann haben aber auch Leute, die den GRT bei sich organisieren, im Verein oder sowas, sich teilweise gemeldet, um darüber zu diskutieren, was man mit dem Ding machen kann. Mhm. Eine Bibliothek in Chemnitz, glaube ich, haben geschrieben, sie werden das gar nicht rausgeben, sie werden das in ihren Bestand aufnehmen.
Gerade bei den Büchereien und Bibliotheken ist das natürlich eine sinnige Sache.
Ja.
Weil es dann sehr viel mehr Leuten zugutekommt als der einen Person, die es mit nach Hause nehmen kann.
Ja, aber der Laden, sofern er jetzt nicht auch eine Spielfläche hat, wo Dinge ausgeliehen werden können, muss es ja rausgeben. Ne? Da kann ich nicht sagen, nö, das kommt jetzt ins Regal. Das wäre nicht okay, denke ich. Also keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Ausnahmeregelung gibt, aber dafür wäre es ja nicht gedacht. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, was die Leute erzählen, wer an dieses Set gekommen ist und wie und was er oder sie dafür tun musste. Weil ihr habt ja darüber gesprochen, es wäre ja eigentlich nett, wenn man das an irgendeine Dienstleistung koppelt. Wenn man sagt, wenn du den Tag hier bei euch verbringst im Laden und Runden leitest, dann nimm es mit oder sowas in der Art. Ich weiß nicht. Ich denke, es wird viel darauf hinauslaufen, dass dann auch vielleicht persönliche Freundschaften mit reinspielen. Man kennt das ja, es gibt eben Läden, wo es Stammkunden gibt, die das dann vielleicht aus Sicht der Betreiber mehr verdient haben als jemand, der nur deswegen jetzt in den Laden kommt, einmal im Jahr, um sich die Sachen abzugreifen. Und das ist ja auch der Hauptfaktor, den Moritz genannt hat für den GRT, den er da sieht. Ich habe immer gedacht, es geht um den Nachwuchs zu fördern und hatte immer Angst, dass die Sachen dann alle bei Sammlern landen und die gar nicht die Personen erreichen, die sie eben erreichen sollen. Aber Moritz, also der Mensch, der das jetzt schon seit 13 Jahren hauptsächlich organisiert, meinte, es geht ihm auch darum, dass man den lokalen Laden fördert. Also, dass man tatsächlich den Einzelhandel stärkt und nicht nur den Online-Versand. Und dann hast du natürlich, denke ich, dann solltest du auch belohnt werden dafür, wenn du jeden Tag oder jede Woche in diesem Laden rumhängst und den sowieso schon unterstützt.
Das ist richtig. Also, ich sehe die Gratis-Rollenspieltage vor allen Dingen als etwas für die Läden, weil die Läden wirklich Kernpunkte der Community sind und auch bleiben sollten, weil sie ansonsten, wenn sie nur noch online stattfindet, wirklich einen Teil verlieren würde, finde ich.
Mhm.
Und für die Leute, die keine Kohle haben. Gratis Rollenspieltage, genau, sind super für SchülerInnen, StudentInnen, die das Geld nicht haben, um sich die Bücher zu kaufen und ansonsten immer nur die von anderen Leuten mitbenutzen oder nur mit digitalem Material arbeiten, wenn es günstiger ist, aber die dann hier jetzt mit einer ganzen Menge verschiedenem Material nach Hause gehen können.
Ja.
Dann ist das wirklich eine ziemlich umfangreiche Sache diesmal, auch mit einer Menge wirklich Ein-Personen-Sachen oder Dinge, die aus einem studentischen Arbeitskreis entstanden sind und Zines. Wir haben auch ein Heft beigesteuert. Es ist ziemlich weit gestreut, was man kriegen kann und wie weit das dann einen trägt, durch wie viele Spielabende.
Machen wir aber jedes Jahr, ne? Also ich glaube seit 5 Jahren oder sowas.
Dass wir was machen,
Weil mit dem Patreon-Geld muss man ja auch mal was Sinnvolles tun. Und in dem Fall haben wir innerhalb von 2 Wochen ein 48-Seiten-Heft aus der Taufe gehoben und illustrieren lassen von wirklich guten IllustratorInnen. Und ich bin sehr stolz auf diesen kleinen Gruppen-Effort, den wir da noch mal eben gewuppt haben.
Ja.
Ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Heft geworden.
Das könnt ihr uns gerne wissen lassen, zum Beispiel durch einen Kommentar.
Aber ich bin auch beeindruckt, was es eben sonst noch so gab. Also vor allem, wie du schon sagtest, ich von Einzelpersonen oder Vereinen oder sowas. Natürlich haben die Verlage auch wieder mitgemacht, aber es ist halt, hat sich verschoben, der Schwerpunkt hin zu den Indie-Sachen. Aber das ist auch ganz cool. Dadurch ist das Paket auch, glaube ich, dicker geworden. Ein Faktor ist halt auch, dass letztes Jahr noch Pegasus-Spiele den Versand gemacht haben. Also aus ihrem Lager hier in Hessen haben sie die Sachen verschickt und dann halt auch ihre eigenen Sachen reingelegt, unter anderem den Almanach. Das sind 200 Seiten Sammelalbum gewesen mit lauter Beiträgen von ihnen, aber auch von anderen Verlagen. Den gibt's jetzt nicht mehr. Vielleicht gibt's den irgendwie mal später in anderer Form wieder, aber dafür haben sie relativ viele Schnellstarter reingelegt. Für Shadowrun, für Cthulhu, für Candela Obscura und das war's, glaube ich.
Und sie haben eine Broschüre drin mit Codes, die einen zu anderen kostenlosen Schnellstartmaterialien für alle ihre Rollenspiel-Setting-Systeme enthalten.
Genau. Flyer und sowas gibt es ja jede Menge und QR-Codes für Downloads und die meisten Sachen gibt es als PDF. Ihr findet die PDFs dann wahrscheinlich bis zu dem Stichtag gesammelt auf der Gratis-Rollenspieltag-Seite. Aber keine Sorge, wer jetzt nicht in den Laden kommt, um sich was Physisches zu holen, der kann sich fast alles dann auch downloaden. Auch unseren Krempel.
Auch unseren Krempel, den gibt es auch zum Beispiel auf der TV-Orgenspalter-Seite.
Ja. Und gab es nicht auch einen zeitlich limitierten Download-Code irgendwie von Pegasus? Oder war das Candela Obscura irgendwie, dass man das sich runterladen konnte? Oder ein Schnellstarter?
Es gibt einen Promo-Code, mit dem man sich von Candela Obscura etwas runterladen kann. Und da ist auf jedem Flyer nur einmal dieser Promo-Code drauf. Mhm. Und die sind, soweit ich weiß, individuell.
Oh, okay.
Ja, also gut. Da hat man dann einen Flyer, der ein gratis Rollenspielmaterial in digitaler Form gibt.
Verstehe. Wir werden jetzt nicht alles nochmal aufführen, was es in dem Paket gibt, weil wir haben gerade ein Video dazu gemacht und wenn ihr das wissen wollt, dann schaut euch gerne das Video an. Ich denke, das findet ihr bestimmt, ist nicht so schwer. Aber wir können mal kurz drüber reden, was sind so deine Highlights ansonsten? Also ich will jetzt nicht die anderen Produkte dissen, die jetzt nicht genannt werden, aber was ist halt hängen geblieben bei dir in irgendeiner Form?
Die Sachen, die vor allen Dingen kreativ waren, damit wie sie präsentiert werden, da gehört zum Beispiel einmal das Zine für die alten Damen, die kultische Mordfälle lösen dazu.
Brindlewood Bay,
was als eine Zeitung aufgemacht ist. Das ist einfach eine so süße und stimmige Idee. Das hat sich direkt eingebrannt und sofort große Sympathiepunkte bekommen. Außerdem eben ein Zine, also einfach eine Fansache. Ich mochte auch so Ideen wie eine Solarpunk-Sache zu bewerben mit Papier, das man dann einpflanzen kann und dann kommen da Blumen raus.
Ja.
Generell ist die Qualität ziemlich hoch dieses Mal. Und da sind wirklich eine Menge wertige Hefte dabei.
Das stimmt, ja.
Also insgesamt ein sehr guter Eindruck.
Das hatten wir auch schon anders. Das waren schon wirklich relativ einfach gemachte Flyer. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass fast jeder da Production Value haben möchte.
Mhm.
Aber es wird ja auch immer einfacher. Und das Ganze ohne KI. Ne? Also es ist ja ein KI-Verbot erlassen worden von der GLT-Orga, dass das nicht erwünscht ist. Und ich glaube, da haben sich auch, soweit ich das beurteilen kann, alle dran gehalten.
Also da hat niemand eine Inspektion gemacht, das muss man dazu sagen. Falls da also immer noch was drin ist,
ich
ist das so?
Schon, ich habe mal schon drauf geachtet, aber nicht so gründlich.
Ja. Gut, das sind die Gratis-Rollenspieltage. Ich hoffe, ihr habt ein cooles Ereignis. Ihr seid da selber irgendwie unterstützend unterwegs und leitet Runden. Oder ihr könnt bei welchen mitmachen. Oder habt einfach die Chance, mal Community bei euch in der Gegend zu treffen. Dafür ist das super.
Würfel von World of Dice sind da auch noch drin.
Ja.
Ja, das hat auch noch.
Ich glaube, 2000 Würfelsets haben sie noch reingepackt insgesamt.
Das ist schon krass. Also das sind ja dann um die 200 Pakete, ne? Also sind das ehrlich 10 Würfelsets pro Paket dann?
So würde das aufgehen,
ja. Das ist ja heftig. Das sind ein paar mehr, aber.
Ja. Und was sie auch gemacht haben, war ja, dass sie die Zusammenarbeit gemacht haben mit Parrington. Ich sag diesen Namen falsch. Mit Darrington Press. Dass sie noch ein Einstiegsabenteuer gedruckt haben, das einfach geheftet beiliegt. Also das ist jetzt nicht Schnieke aufgemacht, aber da ist noch einmal physisch ein Einstiegsabenteuer mit allen Materialien dazu mit in den Paketen drin, was sie quasi auf ihre Kappe gedruckt haben.
Aber wirklich so das Blattsammlung, so wie in der Schule mit so einem Loch.
Mit so einem Loch, genau, mit so einer Klammer, so einer Plastikklammer.
Ja, also das ist charmant.
Es ist nochmal zusätzliches Material.
Ja.
Gut.
23. bis 28. Viel Spaß.
Ja. Wisst ihr, wer nicht dabei ist?
Mehrere Verlage sind nicht dabei.
Aber meine Überleitung zielt darauf ab, dass kein Material von Wizards of the Coaster ist. Es ist tatsächlich durchaus eine Menge Material dabei, was 5e kompatibel ist oder zu anderen Systemen, 5e und Shadow Dark zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt nichts Offizielles von Wizards of the Coast beim Geistesrollenspieltag im deutschsprachigen Raum. Das heißt nicht, dass es keine News gibt zu Wizards of the Coast. Die haben nämlich einen Fahrplan rausgegeben, was sie dieses Jahr noch machen wollen.
Weißt du übrigens, dass man jetzt nicht mehr 5e 2024er Regeln sagen muss? Man darf jetzt 5.5 oder 5.5 Regeln sagen. Hasbro hat offiziell gesagt, ja, dass das ab jetzt so das ist, was sie das nennen, was sie mal One D&D genannt haben und dann einfach nur D&D und dann was so awkward 2024er Regeln. Es heißt jetzt offiziell so, wie wir von Anfang alle gesagt haben, dass man das nennen sollte, wobei 5.5 ist fast schon so viel, 5.2 oder so wäre angemessener. Also wie damals eben es 3.5 gab. Mhm. Dürfen wir jetzt zu den neuen Regeln 5.5 sagen. Freust du dich darüber?
Ich freue mich insofern darüber, als dass ich gerade zu Rezensionszwecken das alte Eberron-Buch und die Erweiterung, die es gerade gibt, verglichen habe. Und einer meiner Punkte dazu ist, wer blickt noch durch? Und wenn wir jetzt immerhin etwas sagen dürfen zu dieser... Ich meine, wir durften es immer sagen. Hm. Niemand hat es uns verboten.
Du darfst es nennen, wie du willst.
Ich darf es nennen, wie ich will. Aber der offizielle Jargon jetzt von Wizards of the Coast-Seiten dann auch einer ist, bei dem man versteht, was gemeint ist. Nämlich eine überarbeitete Version derselben Edition. Und man nicht irgendwie mit Jahreszahlen rumbasteln muss oder sonst irgendetwas. Das begrüße ich. Wenn man jetzt noch mehr generell an Übersicht und vernünftiger Benennung in die Bücher bringen könnte, das wäre noch besser. Schauen wir mal, wie das dieses Jahr aussieht.
Mhm. Es wurde ja jetzt eine Roadmap veröffentlicht.
Ja.
Für das, was ist es? 52. D&D-Jahr?
Das 52. D&D-Jahr, ja.
Krass, oder? Krass, wie alt das ist. Star Trek wird 60 im gleichen Jahr und D&D wird auch schon 52. Das ist mindblowing, finde ich. Ich meine, Star Trek ist alt, ja.
Ich starre gerade ins Nichts.
Nächster wird Star Wars 50.
Ja, ich bin jetzt gerade der PTBS-Hamster und starre ins Nichts.
Ich schiebe gerade eine Erdbeere gegen den Mundwinkel und sie reagiert nicht.
Dankeschön für die Erdbeere. Ich weiß es nicht, ist so ein Leckerli. Also, was haben Wizards of the Coast angekündigt, abgesehen davon, dass wir 5.5 sagen dürfen, jetzt 5.5?
Ja, erzähl mal, du hast dich damit befasst.
Ja, also sie haben erstmal eine Menge Sachen angekündigt, die mit Third-Party-Content zu tun haben, die vor allen Dingen mit D&D Beyond zu tun haben. Es wird nämlich mehr Material auf D&D Beyond geben, jetzt auch direkt schon zum Start des Jahres, wo Material, das es vorher dort nicht gab, jetzt zur Verfügung steht. Dazu gehört aber durchaus auch Material, was jetzt schon wieder ein Jahr alt ist oder mehr.
Okay, zum Beispiel?
Exploring Eberron. Von dem ursprünglichen Eberron-Erfinder eine Spielhilfe dafür, die es bisher noch nicht auf D&D Beyond gab.
Okay.
Und eine weitere Klasse. Das sind lauter Sachen eben von Leuten, die durchaus sehr beliebt ist, die D&D-Material machen und das aber bisher dann eben nicht nutzbar war. Bei D&D Beyond ist ja eben die Sache, dass du dir die Sachen dann auch kaufen kannst, um deine Charaktere mit solchen zusätzlichen Sachen zu erstellen und das einzugliedern in deine Kampagne, die du dort verwaltest. Und bisher musste man so etwas dann alles selber als Homebrew anlegen und jetzt kannst du es einfach reinklicken.
Okay, ich bin erstaunt, dass du nicht mit Ravenloft eröffnest das Ganze.
Das kommt später im Jahr. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, erstmal haben sie gesagt, hier gibt es ganz viel Third-Party-Content. Aber das große Ding sind natürlich die Sachen, die sie von ihren eigenen Büchern angekündigt haben.
Okay.
Und das ist aber etwas, was erst später im Jahr kommt. Es wird zwei sogenannte Seasons geben und dann noch etwas Drittes, von dem sie noch nicht angekündigt haben, was es genau ist.
Ich bin gerade nochmal erstaunt. Kommt Ravenloft nicht im April?
Ravenloft kommt im Frühjahr. Beziehungsweise im Sommer. Lass mich mal schauen, wann genau sie das gesagt haben. Pre-Order ist April.
Ah, okay. Ich dachte, es kommt im April schon raus. Siehst du, ich habe diese Mail gelesen und habe, April, Ravenloft, okay.
Pre-Order, also, richtig. Und das eigentliche Erscheinen des Buches ist im Juni.
Aber Pre-Order heißt doch auch schon, dass ich es digital kriege, oder? Also Pre-Order heißt doch, es ist dann auf Beyond.
Nein, Du pre-orderst es und das Master-Tier auf D&D Beyond bekommt es dann am Anfang des Junis.
Ah, okay. Und gedruckt kommt es im Ende Juni dann?
Oder Mitte Juni.
Mhm. Okay, verstehe. Das ist alles so kompliziert mit diesen verschiedenen Plattformen und sowas. Ich bin es gewohnt, dass ich mir ein Buch kaufe und dann habe ich das.
Ist das gerade deine Get-off-my-lawn-Stimme?
Genau, ja.
Diese jungen Leute heutzutage wissen gar nicht, wie man ein Buch rausbringt.
Also das Ravenloft-Buch wird heißen The Horrors Within.
Ja.
Haben Sie irgendwas verraten, was die Horrors sind, die da mit drin sind?
Ja, Sie haben ein bisschen was dazu verraten. Es ist im Grunde eine überarbeitete Version zu dem Ravenloft-Buch, das wir schon hatten, mit den
Domains
of Dread. Mhm. Genau. Das heißt, wir bekommen wieder eine Vorstellung von mehreren Domains of Dread. Wir bekommen Monster, eine ganze Reihe. Wir bekommen wichtige NSC-Charaktere wie Strahd von Zarovich, aber eben auch den Vampirjäger. Ich will immer Van Helsing sagen, aber er heißt anders. Und dementsprechend dann aber auch noch zusätzliches Material, das wir benutzen können wie neue Spezies. Und Subklassen, die damit zu tun haben. Wir kriegen zum Beispiel einen Dampier, also einen Halbvampir, einen Daywalker
im Grunde. Einen Blade.
Ja. Und etwas, das sich Hexblood nennt, ein Lupin, ich nehme an, Gestaltwandel, irgendwas Lykantropisches, aber ohne, dass es direkt ein Monster ist.
Darf ich nochmal einbringen, bevor Leute jetzt wütend in ihre Podcast-App reinbrüllen, weil wir den Namen richtig gesagt haben. Es ist Rudolf van Richten Van Richten.
Ja.
Das ist der Vampirjäger, hinter Strahd her ist oder generell hinter Monstern. Van Richten's Guide to Ravenloft hieß ja auch das letzte Buch, ja. Ravenloft-Buch, das kam 2021, glaube ich, raus. Also gar nicht so lange her.
Ja. Und mit die letzte Sache, die sie enthüllt haben, ist, dass eines der neuen Monster, das hier drin sein wird, Cthulhu ist.
Ja, wieso nicht, ne?
Also es gab durch Third-Party-Material durchaus schon Werte für Cthulhu. Mhm. Durch Sandy Petersons Buch, wo er den Cthulhu für 5e aufgearbeitet hat. Aber jetzt gibt es einen offiziellen Cthulhu für 5.5. Oder wird es geben?
Aber dem stand ja auch vor nichts im Wege. Der Name Cthulhu ist ja nicht trademarked. Ne? Das dürfen sie ja.
Hätten sie jederzeit machen können.
Vielleicht war es reine Höflichkeit, es nicht zu machen gegenüber Chaosium.
Das ist durchaus möglich.
Mhm.
Also, das ist ein Buch, das rauskommt. Wie üblich mit Variant-Cover dabei. Aber das ist einfach wieder so ein Rundumschlag mit Hintergrundmaterial und Spielmaterial in einem Band.
Okay.
Was dann danach kommt, das ist jetzt die Season of Dread, die Season of Horror, Entschuldigung. Danach folgt dann im Sommer, Herbst hinein die Season of Magic. Und dort werden zwei Bücher erscheinen, die unter dem Oberbegriff Arcana Unleashed firmieren. Da gibt es einmal eine Gameplay-Expansion und dann einmal Arcana Unleashed Deadfall, eine Adventure-Expansion.
Also ein Buch für die Spielenden, eins für die SL sozusagen.
Nein, das eine ist sowohl für die SL und die Spielen und das andere ist ein Abenteuer, eine
Kampagne. Das meine ich ja, das Abenteuerbuch ist ja für die SL. Also.
Ja gut, in dem anderen werden aber auch Sachen drin sein für die SL, wie Monster und neue Zauber und dergleichen.
Okay, aber auch neue Subklassen nehme ich an, oder? Mhm,
genau. Sogar eine ganze Menge. Also eine ganze Reihe von Klassen bekommen jetzt nochmal Magie-flavored Subklassen. Und vor allen Dingen für Magier gibt es mehrere neue Subklassen, die da drin sein sollen.
Okay, weißt du, wie viele da insgesamt drin sind?
Ich hatte hier irgendwo eine Liste. Sekunde. Wir kriegen. Also es gibt noch keine ganz feste Aussage, aber es gibt wohl für Cleric, für den Kämpfer, für den Warlock jeweils einen, dann für den Magier 4, für einen Mönch und einen Zauberer.
Wir haben Cleric Arcane Domain, wir haben Arcane Archer, wir haben Hexblade Patron. Und für den Wizard haben wir Conjurer, Enchanter, Necromancer und Transmuter.
Ja. Das ist keine offizielle Information, sondern das ist etwas, das beruht auf den Unearthed Arcana von 2025. Ah, okay. Das sind ja Playtest-Sachen, die sie in der Regel über D&D Beyond rausgeben, damit Leute sich die anschauen können und die dann häufig später in gedruckten Büchern auch nochmal ausgearbeitet erscheinen. Aber nicht immer. Aber das sind die Sachen, die sie geplaytestet haben und die dann wahrscheinlich in einer finalen Form in diesem Buch auftauchen werden. Aber was wir wissen ist, dass eben Subklassen drin sein werden und dass noch eine Menge neue Zauber drin sein werden. Vor allen Dingen mächtige und abgefahrene Zauber.
Ich kann mir vorstellen, dass sich in der PR von Wizards oder Hasbro jemand sehr ärgert, dass die Horrorsache vor der Magiesache rauskommt und die Season of Horror jetzt im Sommer ist
ja.
Und die Season of Magic oder was es ist während Halloween.
Ha. Ja, es ist irgendwie ein bisschen falsch rum. Sie haben in der Pressemeldung versucht, das so hinzubiegen, mit den Nebeln des Frühlings kommt die Season of Horror.
Und es ist offensichtlich, dass das einfach daran liegt, dass sich ihre Produktionspläne, dass die nicht aufgingen, oder? Bitte.
Ziemlich sicher, ja. Irgendetwas ist da schneller fertig geworden und durch den Druck und Pipeline und so etwas alles durchgegangen als das andere.
Na gut, besser als wenn man es hinrotzt.
Ja. Ich denke, dass die Arcana-Bücher weitere, also größere Verbreitung finden werden als die Horrorbücher. Horror ist immer eine Subgenre, aber alle Leute wollen mit neuen Zaubern und mit neuen Subklassen rumspielen.
Ja gut, das muss einen Grund geben, warum sie jetzt so früh ein Ravenloft-Spiel vorausbringen in der neuen Edition, weil sie haben ja bisher, was haben sie denn noch rausgebracht für die neue Edition? Das ist gar nicht so viel. Also den Eberron-Band.
Ja.
Und ein Abenteuerband. Also die Dragon Delves. Die haben zwei, wenn ich mich nicht täusche, haben sie bisher zwei Bände rausgebracht, nach den Kernbänden. Und direkt als drittes halt Ravenloft, finde ich tatsächlich. Naja, es liegt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich in Marktforschung. Was das bekannteste, beliebteste Abenteuer, sagen ja eigentlich alle Curse of Strahd. Und deswegen.
Ja, ziemlich deswegen sicher.
Wahrscheinlich Ravenloft.
So. Und keine Ahnung, mit Dark Romans und dergleichen. Ah, on the Rise sind Vampire wahrscheinlich auch ganz gut. Aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass dadurch, dass nicht so viel gekommen ist und jetzt die zwei Sachen hintereinander kommen in der komischen Reihenfolge, dass einfach eine Menge Sachen länger gedauert haben, weil sie noch geplaytestet werden mussten, weil da noch Nacharbeit dran ist, weil irgendjemand nicht zufrieden war damit, wie es funktioniert oder sonst irgendetwas. Dass da einfach Sachen jetzt später kommen als ursprünglich geplant. Das ist normal.
Also schlau wäre halt weiterhin eine Baldur's Gate-Kampagne oder sowas oder halt eine Neuauflage von Frostmaiden. Vor allem für das internationale Publikum wäre das schlau, weil es dir, soweit ich weiß,
noch nicht gab.
Also ich weiß gar nicht, ob es in anderen Sprachen übersetzt wurde. Auf Deutsch gab es die ja nie.
Nein, leider. Gutes Buch, weiterhin. Die Kampagne, die hier dabei ist, Deadfall, hat auf dem Cover, ich würde sagen, Sastam oder zumindest einen Doppelgänger von ihm, also einen roten Magier von Tai, einen untoten roten Magier von Tai. Und es soll wohl auch storymäßig was in Tai passieren, dass es dort Kriege zwischen den Magiern gibt. Und aller Voraussicht nach, also soweit ich weiß, ist das dann jetzt die Kampagne, die sich darum dreht.
Das ist also eine Metaplot-Kampagne vielleicht sogar.
Sozusagen, ja.
Das gefällt
mir. Für die Forgotten Realms.
Und Tai magst du ja, oder Thay magst du ja auch sehr gerne.
Mhm. Nekromantie.
Darauf hinführend, ich will jetzt nicht deine Struktur zerstören, aber sie haben ja auch angekündigt, dass es jetzt wieder so Events gibt, die man dann in Läden spielen kann.
Ja.
Wie nennt sich das?
Encounters nennt sich das. Das gab es schon mal. Dann gab es ein anderes Programm mit Material von Wizards of the Coast zum regelmäßig Spielen, die Adventurers League, die auch dazu gedacht war, dass Leute in Läden sich treffen. Und jetzt sind es wieder Encounters.
Und das ist so gedacht, dass die Läden Material zugeschickt kriegen und das für so One-Shots gedacht ist, passend zu den großen Veröffentlichungen und dann halt Leute in die Läden kommen und dann da Demo-Runden spielen mit genau diesem Material.
Ja, und organisiert wird das, soweit ich das verstanden habe, über D&D Beyond. Da wird es dann die Möglichkeit geben, sich als Spielleitung onboarden zu lassen und dann später werden die Spielenden darüber Events finden können und da ist dann auch noch mit rein gebunden, dass es einen neuen Character Generator geben soll. Mhm. Was natürlich eine große Veränderung für D&D Beyond wäre, was glaube ich 90% der Leute, die D&D Beyond haben, benutzen es nur für den Character Generator.
Und der ist ja auch gut.
Der ist ja, der ist ziemlich gut. Ich benutze den ständig. Mhm. Und da wird es dann eine 2.0 Version von geben. Kein 1.5.
Okay.
Mal schauen, was das bedeutet und ob dann, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es dann die Option geben wird, die Charaktere, die man da verwaltet, darüber auch quasi direkt bei diesem Event anzumelden und dann können die dort zum Beispiel einen Gegenstand, den sie bekommen oder sonst irgendetwas direkt über D&D Beyond erhalten. Das wäre die sinnige Variante, aber...
Das heißt nicht, dass es so läuft.
Nein, weil wir nicht wirklich viel darüber wissen, außer dass es an die Seasons thematisch angebunden sein soll. Also Horror und Arcana dieses Jahr und ein drittes Ding, von dem wir noch nicht wissen, was es ist.
Wir haben ja auch gemutmaßt, wie Sigil funktionieren würde, ihr Virtual Tabletop, und dann hat das auch nicht gestimmt. Beziehungsweise da sind sie nie hingekommen. Ich glaube, sie wollten da hinkommen, was wir gemutmaßt haben, aber es ist halt vorher gestorben.
Ja.
Aber kann auch genauso gut sein, dass sie das nach einem halben Jahr wieder einstellen. Früher zu D&D 4 Zeiten gab es ja dieses Encounter-System schon mal. Und da wurde das ja auch so ein bisschen metaplottig. Ne? Da konntest du über diese Sachen tatsächlich Dinge bespielen, die dann, naja, ich will jetzt nicht sagen, mit denen bestimmt wurde, wie der Metaplot weitergeht, aber es war halt so ein bisschen Foreshadowing für, was sind die nächsten umwälzenden Ereignisse. Und Also ein bisschen austesten von den nächsten großen Abenteuerkampagnen. Und das ist eigentlich eine coole Sache.
Ja.
Also wenn sie das so weitermachen würden, wenn man zum Beispiel jetzt zu dem Deadfall direkt mal ein exklusives Thai-Abenteuer spielen könnte, das dahin führt, das würde mich natürlich reizen. Aber ich glaube nicht, dass wir deswegen in einen Laden gehen und dort D&D spielen. Oder dass du deswegen in einem Laden die D&D runterleitest. Das...
Ich weiß es nicht. Und ist auch die Frage, ob man anders an, noch an das Material dann tatsächlich rankommt, weil diese Zwischenabenteuer zwischen den Editionen, die gibt es ja teilweise inzwischen auch gedruckt.
Genau, die sind dann später noch rausgekommen teilweise, beziehungsweise dann halt einfach Dungeon Masters Guild gelandet. Ja. Also man konnte sich dann noch runterladen.
Als digitales teilweise. Material oder Print und...
Print on Demand, genau. Was gibt es denn noch zu denen, die zu erzählen? Oder war es das schon?
Das ist es im Grunde. Die eine Sache, die noch angekündigt wurde, die ich sehr spannend finde, sind D&D Reference Cards.
Okay.
Aber ich habe nicht genau dazu gefunden, was referenced wird auf den Cards. Aber das ist ja eine Sache, die bisher fehlt und die ich kiloweise zu der alten Versionen von 5e rumliegen habe, nämlich Monsterkarten und dergleichen.
Mhm.
Aber was in der Ankündigung drin steht, ist, dass man damit die Infos, die man braucht, schnell zur Hand hat. Das ist jetzt leider sehr vage.
Ja.
Könnte also einfach eine Regelübersicht sein, die man damit bekommt. Aber ich fände so etwas wie Zauber- und Monsterkarten wieder eine sehr sinnige Sache.
Ja. Ob sie die auf Deutsch machen würden? Schwierig. Also ich bin insofern nicht mit deiner Meinung, dass die sinnvoll sind, weil sie, sobald die Edition gewechselt wird, halt wertlos sind. Und dann liegt hier halt eine Riesenkiste mit Karten rum, die wir nie wieder benutzen. So haben wir es jetzt ja gerade für die 5.0er-Version. Wir haben hier, glaube ich, alle Monster- und Zauberkarten, die sie rausgebracht haben, und sie sind nutzlos, weil wir die Version nicht mehr spielen.
Das ist richtig, aber ich vermisse sie schon durchaus beim Leiten, weil ich jetzt entweder alle überall sehr viele Lesezeichen drin haben muss, um die Werte im schnell zu finden oder haufenweise Tabs in einem Browser offen habe mit verschiedenen Einträgen auf D&D Beyond und die Karten schon ein sehr gutes System waren, um das zu handeln.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie erstmal mit so etwas wie Regelübersicht anfangen und dann ist die Frage, wie reagiert der Markt darauf?
Gut. Reine Spekulation an der Stelle. Also mal schauen. Wenn wir jetzt das Thema wechseln, wechseln wir das Thema?
Ich denke, wir wechseln das Thema. Das ist das, was wir aktuell wissen über D&D. Also die spannende Sache sind natürlich Ravenloft und dass es ganz viel Magiekram und irgendetwas mit den Magiern von Tai geben wird. Alle anderen Sachen, wie wir haben jetzt Seasons, das ist ja nur die Verzierung obendrauf.
Ja. Also das Deadfall-Abenteuer interessiert mich sehr. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf.
Ebenso.
Dann ist es auch ganz gut, dass das dann zu Halloween rauskommt. Das ist auch gruselig genug.
Ja. Also.
Aber wir bleiben ein bisschen bei D&D, weil wir jetzt nach Aventur gehen wechseln, dass wir jetzt auch mit D&D bespielen können. Was etwas ist, was ja polarisiert, sag ich mal. Bei Myrano hatte ich das Gefühl, also letztes Jahr hat Urbeck Verlag ja, oder vorletztes Jahr schon, hat Urbeck Verlag ja Myrano gecrowdfundet mit 5e-Regeln, sodass man jetzt den Schwesterkontinent, das Güldenland, bespielen kann mit einfacheren Regeln. Sagen wir es doch einfach mal, wie es ist. Sie hatten die Option zu sagen, sie machen es für DSA 5, sie machen es für DSA 4 oder sie machen ein anderes Regelwerk. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man dann sagte, wir unterstützen jetzt kein Regelwerk, das eigentlich tot ist, nämlich 4. Und wir wollen auch keins da drin haben, das so explodiert ist wie 5, wo man so viele Bücher für braucht. Es ist deutlich spielbarer, wenn wir einfach 5e draufschreiben. Und es passt halt auch zum High-Fantasy-Grad von Myrano ganz gut. Natürlich sind die 5e-Regeln, die in dem Myrano-Buch drin sind, das ist jetzt ja auch, glaube ich, ausgeliefert oder in der Auslieferung des Crowdfundings, nochmal deutlich umgeschrieben. Ne? Du hast viel mehr Möglichkeiten und ganz andere Möglichkeiten, als du sie in der normalen D&D-Regelversion hast. Und ich glaube, deswegen wurde das ganz gut aufgenommen. Jetzt läuft gerade das Crowdfunding für Aventurien 5e. Aber das heißt gar nicht so. Wie heißt das denn, Maggie?
Ich weiß, dass es mit M anfängt, aber das ist der Part, den du, glaube ich, sehr gut drauf hast, weil du einen Talk dazu hattest, Anfang der Woche, Woche.
Es heißt Meliador und das sind die Tore nach Alvaran, glaube ich. Hm. Ist kein Begriff, der sehr gängig ist.
Es ist, glaube ich, das eine Tor nach Alvaran, Meliador.
Gehen wir davon aus, dass es ein Doppelflügelportal ist, dann sind es die Tore, okay? Aber ich weiß nicht, ob das irgendwo genau beschrieben wird. Wahrscheinlich schon. Ich meine, es ist DSA. Es wird wahrscheinlich irgendwo beschrieben, wie groß es ist.
Genau.
Aber ich hab's nicht auf dem Zettel, wie es aussieht oder was es ist. Ist auch egal. Es ist jedenfalls hier der Name für dieses Projekt. denn es war wohl nicht möglich, dass sie es einfach Aventurien 5e nennen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ja eigentlich jeder, der die Elf-Lizenz sich bei Ulysses holt, das dann auch Aventurien 5e nennen könnte. Könnte ja dann jeder machen. Ja. Also es braucht ja irgendetwas, was heraussticht, um zu identifizieren, was das jetzt genau ist. Nämlich Uhrwerks Aventurien 5e. Und das Crowdfunding läuft jetzt seit ungefähr einer Woche. Ist natürlich auch schon gefundet. Und was denkst du dazu?
Ist es keine Mischung, die mich anspricht. Oh, ich verstehe, warum man es macht. Mhm. Aber ich finde es bei Myranor sehr passend, weil Myranor High Fantasy ist und sehr magielastig.
Ja.
Und mit sehr vielen abgefahrenen Spezies.
Vor allem kannst du jetzt die Magie in Myranor benutzen, während sie früher keiner nicht verstanden wirklich hat, die Magie-Regeln. Und das, egal welche Version, keiner hat gezaubert einfach. Waren alle zu, hatten allzu viel Angst vor. Jetzt ist kein Problem.
Das ist richtig, ja. Und ich weiß es nicht, ob. Also ich fand tatsächlich Dragonbane eine sehr viel sinnigere Regelsache, um damit zu versuchen, Aventurien abzubilden.
Ja gut, Dragonbane-Regeln fühlen sich ja fast auch genauso an wie DSA 2 Regeln. Das ist ja wahnsinnig nah dran.
Ja, und deswegen funktionieren sie gut dafür, meiner Ansicht nach.
Aber du hast ja auch schon eine Let's Play-Session gespielt mit der Jasmin, die Kampagne dafür schreibt. Und Tim war dabei und Ben Meyer und Geschichtsfenster. Wie hat es sich denn da angefühlt?
Es hat sich angefühlt, als würde es genau einen bestimmten Spielstil von Aventurien sehr gut unterstützen. Ich glaube, das ist auch der Spielstil, den du am liebsten magst, der High Adventure und wir machen Dinge und ziehen durch die Gegend und erleben ganz viel Kram und Dungeons und Monster.
Ja.
Du magst eher auch die High Fantasy Variante von Aventurien.
Ich mag die Borberan-Kampagne, ich mag Brogas Blut, ich mag Teile der Filiasson-Saga, ich mag Simyala-Kampagne, ich mag nicht so gerne Hofhaltungskram in Gareth oder im Horasreich und ich mag auch nicht bornländisches Bauergaming.
Ich weiß, aber das sind alles Teile von DSA. Mhm. Und die sind nicht so gut abbildbar. Also, das hat alles funktioniert und das ging auch alles recht schnell von der Hand. Aber es hat sich nicht zwingend wie DSA angefühlt, sondern halt wie Aventurien-Flavor D&D. Also, es ist eher so rum. Wir haben hier ein D&D und da haben wir Aventurien-Sachen drin.
Verstehst du, was ich meine? Es lag auch daran, dass ihr es wahrscheinlich mit Miniaturen und Hellspire gespielt habt.
Ja, natürlich. Ja. Aber das ist für die ja auch sehr hilfreich, tatsächlich Distanzen zu wissen.
Ja, natürlich. Ist Teil des Spiels. Bei Aventurien oder in der DSA-Version, die wir früher gespielt haben, und wir haben vor allem 3 gespielt, war das völlig egal, zumindest bei uns in der Gruppe. Das haben wir nie mit irgendwelchen Bodenplänen gespielt. Das war immer nur, wie man heute sagt, Theater of the Mind.
Ja.
Und dann war das auch immer ein bisschen schwammig, wer jetzt wo steht und was genau passiert. Und
ja.
Naja.
Es ist, sagen wir mal so, ganz ehrlich, es fühlt sich besser an zu spielen, definitiv, als die 5. Edition von DSA selber.
Es ist runder.
Die mag ich gar nicht.
Und schneller.
Die ist mir zu groß geworden. Und wenn man dann ständig irgendwelche Sonderfähigkeiten nachschlagen muss, die am Ende irgendwie ein +1 in einer Situation oder dergleichen geben, das ist alles sehr viel schneller abgehandelt mit D&D. Aber ich will einfach erwähnt haben, dass es das Feeling verändert.
Mhm.
Definitiv.
Also dann geht's dir ja so wie der einen Hälfte der. Also ich glaube, du bist nicht so ganz dogmatisch in der Ansicht. Aber es gibt ja Leute, die sagen, ja, juhu, endlich DSA mit vernünftig spielbaren Regeln. Und es gibt Leute, die sagen, Sakrileg, ja, DSA muss mit DSA-Regeln gespielt werden. 3W20, Probe, aktive Parade.
Nein.
Ohne das geht es nicht.
Das ist mir total Wumpe. Aber ich finde, zu DSA gehören eben auch Sachen dazu, dass bestimmte Handwerksfähigkeiten wirklich wertig sein können und dass soziale Fähigkeiten mehr in die Tiefe gehen können.
Ich glaube, das haben sie aber auch in der Version nochmal bestärkt.
Ne?
Also theoretisch kannst du ja bei D&D jede beliebige Fertigkeit noch da auf deinen Charakterbogen schreiben und sagen, der geht es auf welches von diesen 6 Attributen. Kannst auch Töpfern draufschreiben, ne? Oder Brot backen.
Ja, dafür, das wird ja normalerweise über die verschiedenen
Tools,
Werkzeuge
geregnet,
über die Artisans-Tools.
Das ist, glaube ich, hier auch so, aber du könntest das ja auch umbauen, ohne dass es dann deswegen nicht mehr D&D ist.
Ja. Ich bin nicht dagegen.
Okay.
Ich sag nur, ein anderes Regelset, nämlich Dragonbane, hat sich für mich besser angefühlt.
Ja, für mich auch. Also ich würde auch am liebsten, wenn wir jetzt nochmal weiter DSA spielen, In privat würde ich auch sagen, Dragonbane ist die beste Lösung, weil es ja auch, wir haben ja unsere Hausregeln gemacht, mit denen wir auch lange gestreamt haben, mit denen wir die Bobart-Kampagne gespielt haben und Simjala. Das ist sehr, sehr nah an dem dran, was Dragonbane dann auch gemacht hat. Also ich würde sagen, das ist 90% das Gleiche. Ich meine, wir kannten Dragonbane nicht zu dem Zeitpunkt, aber es ist ja auch ein 40 Jahre altes Spiel, deswegen Zufall. Aber du würdest jetzt aber auch nicht so weit gehen zu sagen, das darf man nicht.
Nein, weil, okay. Unsinn. Und man kann und soll das bespielen, wie man möchte. Und ich bin kein großer Fan von den DSA-Regeln in keiner Form gewesen. Keine von den Editionen hat auf eine Art und Weise funktioniert, dass ich glücklich damit war. Man hat sich damit abgefunden und irgendwann konnte man sie auch. Aber es ist keine von denen, wo ich gesagt habe, ja, das ist mein Wohlfühlsystem.
Ich sehe das differenzierter oder ich sehe das schwieriger. Ich verstehe vollkommen, dass du sagst, das ist alles zu sperrig und man kann das besser lösen. Aber wenn man damit aufgewachsen ist, wenn das erste Regelwerk ist, das man benutzt hat, dann verbindet man ja schon gute Erinnerungen an die 3W20-Probe und an dieses, also bei mir ist halt dieser 3, das Steigern, an endlose Attacke-Parade, Orgien und an vor allem halt auch an lustige Zaubersprüche und sowas. Die sind ja auch erhalten.
Absolut.
Ich meine, jetzt laufen sie halt über Spellslots und nicht mehr über Magiepunkte oder Astralpunkte. Aber ich glaube, dafür gibt es auch optionale Regeln. Müsstet ihr jetzt nochmal in das Interview gucken, was wir dazu gemacht haben. Übrigens, wir haben, wie gesagt, vor einer Woche, zum Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, hatten wir ein Interview mit UEG Verlag und da haben wir über solche Dinge auch gesprochen, viele Chatfragen beantwortet. Das Interview ist aber nicht bei uns auf diesem YouTube-Kanal oder auf dem Hauptkanal, das ist auf Malgis Kanal, also auf dem Community-Kanal. Und es ist, glaube ich, bei UEG archiviert worden, weil das doch ein bisschen sehr Special Interest ist. Also vor allem ist es auch halt im Grunde ein Werbestream. Ne? Es war ja ein Begleitstream für das Crowdfunding, das da startete und das war mir dann ein bisschen zu viel, um es unkommentiert da einfach auf YouTube zu laden. Deswegen, ja, deswegen hier die bearbeitete, also reden wir jetzt halt nochmal drüber. Ne? Also auch wenn es jetzt hier rumgestottert ist und unqualifiziert, aber es ist zumindest durch unseren Mund gefiltert.
Ja, also ich möchte sagen, ich habe auch sehr viele nostalgische Erinnerungen an DSA in der dritten Edition. Habe ich sehr, sehr lange gespielt, auch noch definitiv lange über den Beginn der vierten hinaus und 4.1, weil Runden noch dran festgehalten haben. Und ich kann aber gleichzeitig sehen, dass meine Nostalgie das ist, was das für mich stark macht.
Ja, klar.
Aber ich erinnere mich auch durchaus an meine Frustration damit, ewig viel Punkte irgendwie zu balancieren, um zu schauen, wo kann ich was. Oder ständig zu versagen, schlicht und einfach. Ja. Auch weil man sehr lange besser werden muss, bevor man tatsächlich relativ zuverlässig etwas kann.
Okay. Ein Argument, das ich halt nicht so dass ich nicht unterschreiben kann, was einige haben, die es ablehnen, ist, es wäre ein Kapitulieren vor D&D. Also es muss jetzt überall 5e draufgeschrieben werden, alles andere ist irrelevant und das sollte man nicht machen. Und das kann ich zwar nachvollziehen, dass man so argumentiert, ich finde es ja auch total wichtig, dass man die anderen Systeme hat und bespielt und zeigt. Unsere Strategie ist ja im Grunde, wir mischen das so durch, dass wir zwar D&D und Cthulhu zeigen, also die beiden großen Sachen, aber halt dann immer abwechselnd mit den Indie-Sachen oder den weniger bekannten Dingen, damit man die Leute, die eben wirklich nur D&D kennen, halt ein bisschen dahin führt. Jetzt D&D auszuklammern, weil wir sagen, das ist das böse Konzernprodukt, das fände ich wirklich nicht clever. Vor allem in einer Welt, wo es auf YouTube fast nur fast alle Rollenspielkanäle auf YouTube sind halt reine D&D-Kanäle. Und die Leute da nicht von abzuholen, um ihnen den Rest des Rollenspieluniversums zu zeigen, fände ich sehr traurig. Und genauso sehe ich es halt auch hier. Du kannst jetzt D&D-Fans abholen und sie zu Myrhanor und Aventurien bringen. Wenn sie dann irgendwann entscheiden, dass sie vielleicht mit anderen Regeln besser bedient sind, das ist alles ja schön. Aber es geht doch vor allem um diese Spielwelten. Die große kreative Leistung liegt für mich in diesen Welten. Und wie sie gebaut sind und was man darin machen kann. Und nicht was muss ich würfeln, damit ich gewinne.
Das sehe ich auch so. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die ihren Schwerpunkt auf was ganz anderem haben. Aber es würde mich überraschen, wenn diese Leute auch so glücklich mit irgendeiner Version von DSA wären, weil alle von denen ihre eigenen irgendwie Stolpersteine haben. Wie auch immer. Ich sehe bei so etwas, dass viele von diesen Leuten zu sehr in ihrer eigenen Szene sind und gar nicht wissen, wie viele Leute da draußen nichts kennen außer denen, die, ja, weil sie selber noch gar nicht mit Rollenspielen angefangen haben. Ich spiele ja sehr viel mit Leuten, die das erste Mal spielen oder die für ein Event gesagt haben, ich möchte das mal ausprobieren oder so etwas. Und die können damit zumindest etwas anfangen. Da haben sie schon mal gesehen, wie der Würfel aussieht und dass man einen Wurf macht und hoch ist gut. Mhm. Und dann habe ich direkt schon eine Dreiviertelstunde gespart, zu versuchen, ihnen zu erklären, dass es andere Regeln gibt und 5 Stunden zu versuchen, ihnen DSA näher zu bringen als Regelwerk. Ja. Das kannst du Einsteigenden nicht so geben.
Ja, klar.
Und dementsprechend ist das einfach ein Werkzeug, zu versuchen, das näher an Leute ranzubringen. Und das ist nötig, denn ich sehe immer noch, dass die Breite der Szene nicht wirklich profitiert von dem D&D-Aufschwung, nee, und von daran gekoppelten Phänomenen wie Critical Role und Co., die ja jetzt durchaus ihre eigenen Spiele erfolgreich verkaufen, aber diese eigenen Spiele verkaufen sich erfolgreich. Es ist wenig, dass dieser Glanz dann in einem Echo auch ein bisschen den Rest erhält.
Das sagen wir immer wieder, wenn wir mit Rollenspielverlegern reden, sagen die immer, oder PflegerInnen, der Trickle-Down-Effekt existiert nicht. Man kann sich zwar versuchen, an den Hype irgendwie dran zu hängen, es wird aber nicht besser durch. Im Gegenteil, es gibt einfach viel mehr Leute, die jetzt auch Rollenspiel machen. Die Konkurrenz wird immer härter. Der Anspruch an den Production Value wird immer größer. Man muss da versuchen, irgendwie mitzuhalten. Dann greift man vielleicht im schlimmsten Fall auf KI-Scheiß zurück, damit es einigermaßen bunt aussieht. Also die ganze D&D-Hype hat, glaube ich, dem, was wir als die Pen-Paper-Szene wahrnehmen, also die Leute, die tatsächlich in die Läden gehen, die auf die Conventions gehen, die kreativ sind, die Scenes machen, hat dieser Szene, glaube ich, nicht wirklich geholfen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es auf lange Sicht geschadet hat, weil es lässt sie ja auch weiterleben. Also wir waren ja auch in der Phase, wo wir dachten, Pen Paper stirbt bald aus. Es gibt keinen Nachwuchs mehr.
Nein.
Aber die Aufgabe ist jetzt halt, die Leute, die Nachwuchs sind und die erstmal zu D&D kamen, in die restliche Szene zu führen. Das ist die ganz große schwierige Schwelle, die wir nehmen müssen. Und dafür ist Aventurien 5e meiner Meinung nach ein Tool und Myrgana 5e auch. Natürlich wäre es eine Verarmung der Szene, wenn jetzt überall nur noch 5e draufstehen würde oder 5.5 und wir keine anderen Regeln mehr hätten. Das wäre auch traurig, weil ich finde, es gibt schon, ja, System Matters, wie unsere netten Kollegen sagen. Es gibt schon sinnvoll, Dinge mit einem System abzubilden, die dafür besser passen. Also ich finde jetzt, ich habe keinen Bock zum Beispiel Cthulhu mit 5e zu spielen.
Nein.
Gar keinen.
Funktioniert das meiner Ansicht nach nicht. Habe ich durchaus probiert, weil Leute darauf bestanden haben, dass ein Cthulhu-Setting mit D&D bespielt wird.
Ja, ich weiß.
Aber das heißt, dass man im Grunde 99% von D&D streicht, damit man dann am Ende wieder normale Leute spielt, die dem kosmischen Horror ausgeliefert sind. Das ist einfach die Idee des Spiels, geht den Regeln zuwider dann in dem Fall.
Ja.
Eine ludonarrative Dissonanz,
genau,
könnte man sagen, um ein Modewort von vor 5 Jahren wieder rauszukramen.
Das für mich immer Uncharted.
Die Ludonarrative.
Das Erste, was mir da einfach ist, Uncharted. Hey,
ja.
Ich bin dieser nette Typ, der einfach nur einen Schatz bergen will. Und jetzt ermorde ich 500 Leute und dann kann ich wieder hier rumforschen. Egal.
Und lustige Sprüche bringen. Aber lass uns kurz drüber reden, was dieses Crowdfunding denn umfasst. Das weiß ich nämlich nicht aus.
Wir sind fertig mit den Nutzen und Schaden von 5e für die Szene.
Also,
ich wollte noch abschließend dazu vielleicht sagen, ich glaube, dass ich kann verstehen, dass man sich sorgt, dass jetzt alles nur dem Konzerngott geopfert wird und alle nur noch D&D spielen, bin ich absolut auch kein Fan von. Aber ich glaube, der Nutzen ist größer, der akute Nutzen für den Verlag, der durch neue Leute erreichen kann, die auch dann eben vielleicht einen ersten Blick in diese Szene werfen können. Ich glaube, es ist eher auf der Win-Seite, die ganze Sache. Ich glaube nicht, dass Wizards jetzt oder Hasbro so viel von diesem Crowdfunding hat und davon, dass Aventurien jetzt mit 5e spielbar werden wird, dass sich jetzt deswegen so viele neue Leute ein Monsterhandbuch kaufen, dass sie auch nicht brauchen in diesem Crowdfunding.
Nein.
Sie brauchen nämlich gar nichts. Du brauchst kein Wizards-Produkt, um das zu spielen. Und damit beantworte ich deine Frage. Da ist ein Grundregelwerk drin, ein Monsterhandbuch und eine Abenteuerkampagne. Es gibt keinen Dungeon Masters Guide, weil, naja, du weißt, warum es den nicht gibt, weil man den nicht braucht.
Weil da nur die Artefakte drin wirklich wichtig
genau.
sind.
Ja. Also im Grundregelwerk steht alles drin, was du brauchst, um das zu spielen und um die Charaktere zu bauen. Und das geht auch sehr stark in die Tiefe. Und was das genau enthält, könnt ihr auf der Crowdfunding-Seite sehen, beziehungsweise in unserem Talk nachhören. Und in dem Monsterhandbuch sind eben all die klassischen aventurischen Monster drin, die man sich so vorstellt von irgendwelchen kleinen Schneelaurern bis hin zum irgendwas gehörenden Dämon. Ja? Also ich weiß zumindest aus den Bildern, dass da ein Schruf drin ist und das ist sehr wichtig.
Ja, ich bin gespannt, wie die Beschreibung diesmal umgesetzt wird. von, es ist im Grunde eine Kartoffel auf Beinen mit vielen Tentakeln und einem Schnabel.
Es ist Cosmic Horror Bibo.
Cosmic Horror Bibo, ja, das ist der Schruf, das ist richtig. Und deswegen mögen wir ihn.
Die Kampagne, die redaktionell von der Jasmin, die vielleicht auch unter anderem von unserem Kanal kennt, betreut wird, geht sich um Trollpfade. Also man erkundet verschiedene Trollpfade und muss die halt benutzbar machen, so wie ich es verstanden habe. Was natürlich nur mit Trollmagie geht. Es geht also auch um elementare Magie und darum, sehr schnell durch Aventurien zu reisen, was für so eine Einsteigerkampagne natürlich sehr naheliegend ist, vor allem wenn sie mehr in Richtung High Fantasy gehen soll und Leute, die von D&D kommen, ein bisschen abholen. Das heißt, du musst halt nicht jahrelang reisen, um Aventurien zu durchqueren. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. Mal gucken, was es dann wirklich wird. Es gibt ja noch keine fertigen Texte dafür, soweit ich weiß. Und dann gibt's noch ein viertes Buch tatsächlich, das ist das Kompendium. Da werden alle Bonusinhalte des Crowdfundings gesammelt. Es gibt dann halt dann mehr Subklassen und mehr Regelkram, mehr Zauber, solche Dinge. Aber das ist halt Bonus. Vor allem ist es halt Grundregelwerk, Monsterhandbuch und damit kannst du losspielen. Wenn du allerdings dann Wissen über Aventurien haben möchtest, das findest du dann nur sehr begrenzt, also im Rahmen, wie es für die Regel nötig ist. Wenn du jetzt wirklich in Aventurien spielen willst, brauchst du halt die Ulysses-Bücher. Also du musst dir dann den Almanach holen oder halt die Regionalspielhilfen.
Die ja regelagnostisch auch nochmal rauskommen.
Genau, ja. Also du kannst dir die regelneutrale Version holen und die dann benutze Regionalspielhilfe mit Aventurien 5e, spiele DSA.
Ich bin gespannt, wer die Leute sind, die das machen und aus welchen Gründen. Also, wenn ihr das schon vorhabt, euch zu holen, schreibt gerne in die Kommentare, was euch dazu bewogen hat. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand, der seit Jahren versucht, eine Runde dazu zu bringen, in Aventurien zu spielen, wenn man diese Welt mag und immer daran scheitert, dass sie sagen, ja, genau, nee, ja. Aber das sind sehr viele Würfel, keine Ahnung, die 3W20-Probe nicht machen wollen oder sonst irgendetwas. Ich glaube, da ist eine Zielgruppe da. Also schreibt das gerne in die Kommentare.
Ja, ich kann natürlich verstehen, dass das erstmal sich komisch anfühlt, wenn man jahrelang in dieser Welt aufgewachsen ist, wo es halt hieß DSA oder D&D. Ne? Das ist nicht vereinbar. Das sind zwei verschiedene Philosophien.
Ja, aber man kann auch Star Trek und Star Wars mögen.
Ja, aber du kannst Star Wars nicht mit Star Trek-Regeln spielen.
Ich meine,
das ist Mass Effect, ne? Wenn du das kombinierst.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist durchaus möglich.
Und das ist ziemlich geil.
Ja.
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 Okay, letztes großes Thema des Abends ist, Vampire essen Hitler.
Vampire essen Hitler ist ein sehr guter alternativer Titel. Vampire essen Hitler auf. Ein guter alternativer Titel für Eat the Reich, das bei dem Storypunks, also bei dem neuen Verlag unter anderem von Oliver Hoffmann erscheinen
neu,
wird.
Auch schon wieder ein paar Jahre, aber noch recht neu, ja.
Noch recht neu.
Ja.
Im Sinne von, er hatte mehrere. Und der jetzige heißt Storypunks. Ja. Der neueste Verlag von Oliver. Und dazu haben wir ein Interview mit ihm geführt. Also ich habe ein Interview mit Oliver geführt. Und darin erklärte uns, wie kam es dazu, warum wird das ziemlich bald sein und was werden sie machen und was waren die Herausforderungen. Und das spielen wir jetzt ein. Hallo Oliver.
Hallo Myrene.
Wir haben uns hier zusammengefunden, digitalerweise, um darüber zu reden, dass du ein Spiel mit Vampiren übersetzt ins Deutsche.
Ja, das ist was ganz Neues. Habe ich noch nie gemacht.
Ja, das verfolgt dich ein bisschen durch deine Vita, um hier jetzt mal deine Ironie zu enttarnen, die du angewandt hast, als Mensch, der früher Vampire the Masquerade verlegt hat. Dieses Spiel, um das es geht, ist deutlich kürzer, aber auch erstaunlicherweise gewalttätiger und blutiger. Es geht um Eat the Reich. Oliver, was ist das?
Eat the Reich ist ein, nicht wirklich One-Shot, aber ich würde sagen Two-to-Three-Shot-Rollenspiel, wo man an 2 bis 3 Abenden ein Team von Vampir-Special Forces spielt, die in den 40er Jahren über dem von Nazis besetzten Paris abgeworfen werden mit der Mission, den Führer auszutrinken. Es ist ein bisschen so, wie wenn Quentin Tarantino die Maskerade unmittelbar vor Inglourious Basterds gelesen hätte, es nicht richtig verstanden hätte und dann den Film gemacht.
Das ist eine ziemlich gute Umschreibung. Wir haben es auch schon mal gespielt bei uns und dementsprechend findet sich ein Let's Play bei uns auf dem YouTube-Kanal für Let's Plays, Orgenspalter TV spielt. Und es ist auch ein Spiel, das bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Aus verschiedenen Gründen. Erstens das Thema, zweitens der unglaublich gute Titel und drittens das Aussehen. Das Ding ist ein pinker Fiebertraum von Punks mit spitzen Zähnen. Dementsprechend bin ich gespannt, wie ihr das umgesetzt bekommt. Vermutlich, indem ihr auch ein wenig dem Wahnsinn verfallt.
Ja, es musste auch plötzlich alles ganz schnell gehen und es scheiterte eigentlich ein Jahr lang. Ich bin seit einem Jahr schon an dem Spiel dran, seit wir zur Spielessen 2024 den Stand mit Rowan, Rook and Descartes, also dem britischen Mutterverlag, geteilt haben, die wir mögen, mit denen wir auch viele politische Ansichten gemein haben. Also wir schwimmen so ein bisschen gesellschaftspolitisch auf einer Wellenlänge und haben dann sehr schnell festgestellt, dass das Spiel schlicht und ergreifend nicht für Deutschland übertragbar ist. Einfach aus dem Grund, weil die Rollenspielszene ja dann doch sehr überschaubar ist und der antifaschistische Teil der Rollenspielszene in Deutschland nochmal überschaubarer ist und das Buch extrem viele teure Produktionsschritte hat. Also wir reden von Ausstanzung im Cover, von partiellem Ultra-UV-Lack, von Glitter, der aufgetragen wird und von Glow-in-the-Dark-Elementen. Und das Ganze im Vierfarbdruck. Und es ist halt einfach crazy teuer. Und wir haben rausgefunden, dass wir entweder 3000 Stück drucken müssen, um eine sinnvolle Marge zu kriegen von der Druckerei. Was bedeutet, dass wir 800 verkaufen und aus den restlichen 2200 meine neue Büroeinrichtung schnitzen. Oder irgendwie einen anderen Weg finden. Und das hat jetzt zum Glück geklappt, indem wir ein Co-Printing mit den Briten zusammen machen.
Ah, okay. Das heißt, ihr legt quasi zusammen, teils auf Deutsch, teils auf Englisch, aber bei derselben Druckerei.
Genau.
Also kein neuer Schreibtisch für dich aus
Kopien. Leider nein. Nein. Also zum Glück nein. Aber es wird halt genauso aussehen. Wir waren auch der Auffassung, dass ein so cooles Buch, das ja nicht zuletzt, wie du richtig gesagt hast, auch von seinen Designelementen lebt, also von seinen optischen Designelementen, halt im Deutschen nicht viel döver aussehen darf als das englische Original. Sonst verkaufst du einfach keine. Und jetzt sieht's halt ganz genauso aus, kommt aus derselben Druckerei, ist auf exakt demselben Papier, weil das liegt da eh schon. Auch das macht einen großen Unterschied aus, ob ich das Papier extra bestellen muss oder ob ich einfach die Rolle noch 800 deutsche Exemplare hergibt oder 1000. Und ja, also es hat funktioniert und ich freue mich sehr, dass das jetzt im Sommer auf Deutsch greifbar wird.
Ja, du sagtest ja gerade, jetzt muss es ziemlich schnell gehen. Im Sommer soll es schon da sein.
Ja.
Das heißt meiner Erfahrung nach mit Produktionszeiten bei Verlagen, dass sie im Grunde es jetzt gerade in diesem Moment übersetzt oder schon übersetzt haben
sollen. Die Übersetzung ist fertig.
Oh, okay.
Es ist auch layoutet. Mhm. Ich habe zum ersten Mal die Übersetzung komplett in die InDesign-Files gemacht. Normalerweise übersetze ich mit einem Word-Prozessor, also mit einem Textprogramm. Und aktuell wird es Korrektur gelesen und Jan bereitet dann noch die Print-Files vor und dann geht es in Druck. Und wenn alles so läuft, wie ich mir das wünsche, toi toi toi, knock on wood, können wir es möglicherweise zu Nordcon im Juni schon verkaufen.
Also direkt in den Verkauf. Kein Crowdfunding, keine Vorbestelleraktion?
Doch, wir machen eine Vorbestelleraktion mit unserer Community, aber wir haben beschlossen, nicht zu crowdfunden, weil wir wollen es ohne dies machen. Und wir wollten diese Augenwischerei, die ja oft mal gemacht wird, dem Motto, ja, wir müssen mal gucken, ob wir es finanziert kriegen. Das ist halt einfach Quatsch. Wir müssen es finanziert kriegen. Wir freuen uns, wenn es ganz viele Menschen vorbestellen, aber ansonsten gehen wir ins Risiko. Das nennt man unternehmerisches Risiko. Dafür sind wir ein Verlag.
Hier wird scharf geschossen. Gegen den Rest der Szene möglicherweise.
Nein, aber so war das nicht gemeint. Ich möchte nicht scharf schießen. Ich möchte nur betonen, dass wir einfach manche Entscheidungen anders treffen als andere. Das ist wie beim Wählen gehen.
Apropos Politik. Du sagtest ja eben schon, ihr habt einiges an Überzeugungen gemeinsam mit Rowan, Rook und Descartes. Und du sagtest eben auch ein Antifaschismus in der Szene. Das heißt, du siehst das als ein antifaschistisches Spiel.
Absolut. Es geht darum, Spaß dran zu haben, Nazis zu schnetzeln und den Führer auszutrinken. Das finde ich schon vergleichsweise antifaschistisch.
Es ist in den Details dann auch noch. Es ist tatsächlich, also gleichzeitig ist es ein Gonzo-überzogenes, ultra-gewalttätiges Spiel, aber in Absolut. Den Details sind dann ganz, ganz viele Messages noch zusätzlich versteckt. Deswegen will ich dich auch ein bisschen befragen. Gut, dass du es selber übersetzt hast zu der Übersetzung, denn es ist nicht viel Text per se in diesem Spiel drin, aber der ist extrem zugespitzt.
Ja.
Ja. Wie bist du da dran gegangen? Welche Art von Sprache hast du gewählt, um das dann ins Deutsche zu übertragen?
Also ich habe versucht, mich so nah wie möglich an der Sprache des Originals zu halten, was meines Erachtens eine gute Übersetzung ja grundsätzlich ausmacht. Das heißt, es ist eine splatterige Sprache, sie ist comichafter, als ich sonst schreibe, wenn ich selber schreibe oder wenn ich was übersetze. Sie ist bewusst gory und ich habe großen Spaß an den Wortspielen gehabt. Ich habe eins hier in Englisch. Es gibt ja zum Beispiel die weiterführenden Abenteuer, die dann so lustige Titel haben, wie, ja, wie zum Beispiel Making the Pain Run on Time. Das ist eine Anspielung an Pane und Mussolini und das heißt bei mir einfach Mussolini al dente. Zum Beispiel. Also ich habe versucht, eine ähnlich frotzelnde Sprache zu finden, eine zum Beispiel oder die Winston or lose Situation, wenn es darum geht, dann Churchill auszutrinken. Und ja, es hat mir großen Spaß gemacht zu schreiben. Winston Churchill war ein rassistischer Drecksack selbst im Zeitkontext. Also ich habe Spaß an sowas und ich hoffe, dass meine LeserInnen da auch dann Spaß haben.
Ich glaube, wer dieses Spiel in die Hand nimmt. Wird schon wissen, worauf man sich einlässt. Oder zumindest auf splatterige Vampire stehen, und da kann man ja immer noch die Message mitnehmen.
Genau. Und was die politische Botschaft angeht, die unterstreichen wir zumindest im Rahmen der Vorbestelleraktion sehr deutlich. Später, wenn es im Geschäft dann steht, fällt es nicht mehr so auf. Aber 88 Cent von jedem verkauften Buch gehen an die Aktion Kein Bock auf Nazis, die damit antifaschistische Pakete für den Schulunterricht zusammen bauen.
Ah, okay.
Unter anderem.
88 Cent.
Ja, haben wir gedacht, wäre gut. Weil 88 mögen die Nazis ja auch gern. Haben wir gedacht, machen wir mit.
Okay, das ist eine Aussage. Du hattest vorhin ein bisschen mit Zahlen um dich geworfen mit, dann müsst ihr 3000 drucken, davon verkauft ihr dann 300 oder 500, den letzten 2500 werden den Schreibtisch. Aber in welcher Größe reden wir denn dann davon? Also wenn jetzt alle Leute auf der Nordcon euch denn die Tür einrennen, habt ihr genug?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit mir meine Geschäftsführerin den Kopf abreißt, wenn ich jetzt hier mit Zahlen rumschmeiße.
Dann sollten wir es vielleicht
aber
nicht.
Aber nein, ich will versuchen, nein, ich bin ja ein Freund von Transparenz. Mhm. Also wir glauben nicht, dass man 1000 Stück davon verkaufen kann und haben eine, vielleicht haben wir ja 888 gemacht.
Oder 666.
Nee, so wenige nicht, das lohnt sich nicht. Die haben wir ja am Nordcon schon verkauft, wir müssen ja nur welche fürs Fernmeister übrig behalten.
Verstehe, okay. Das heißt, wir streben den Sommer an, Druck ist geregelt, Übersetzung ist schon weit fertig. Ich habe noch eine letzte Frage zu der Übersetzung und Layout, weil du eben auch sagtest, dass du direkt in das Layout hineingeschrieben hast, also in die Layout-Dateien in InDesign.
Ja.
Normalerweise Deutsch ja 120% des Umfangs eines englischen Textes, wenn du das direkt in das Layout reinmachst. Und dieses Buch ist ja wirklich also präzise ausgelayoutet, sagen wir mal.
Ja.
Gab es da Momente, wo du schubsen, rumspielen, Dinge kürzen, cutten oder am Layout was ändern musstest?
Also am Layout ist nichts geändert worden. Mhm. Zumal das größte Problem der Übersetzung, nämlich die Tatsache, dass viele der zentralen Begriffe sozusagen mit einem schwarzen Textmarker markiert sind und ich dann plötzlich weiß auf schwarz statt schwarz auf weiß habe. Die liegen im Hintergrund der Seite, an denen konnte ich auch gar nicht rumspielen. Das heißt, das war schon Übersetzen 2.0. Ich musste die wichtigen Begriffe im Satz dahin friemeln, wo die schwarzen Stellen waren. Also es war eine Herausforderung, zumal ich, wie ja jeder, der mich bei euch auch mal spielen gehört hat, weiß, ein Freund ausufernder Sätze bin. Das durfte ich diesmal nicht. Ich musste mich sehr knapp halten für meine Verhältnisse.
Okay, dass die Begriffe dann auch wirklich da landen und die Länge haben, dass
sie passen. Genau.
Das hätte ich nicht gemacht. Ich bin froh, dass jemand anders das macht. Ich bin froh, generell, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass jemand das Spiel auf Deutsch macht. Ich finde, es ist nämlich ein sehr, also ganz abgesehen auch von der Thematik und von der Message und dergleichen, ist es ein wirklich schönes Beispiel dafür, wie man ein einzelnes Thema in wenig Regeln und richtig schön punchy verpacken kann. Es ist ein super Gegenentwurf zu umfangreichen Systemen, sondern hier dieses Spiel will nicht mehr als 1-3 Sessions am Stück. Du kannst es immer wieder spielen, es wird jedes Mal ein bisschen anders sein, aber es ist im Grunde ein Film im Gegensatz zu einer ewig laufenden Serie.
Genau, ja. Das hat mir auch Spaß gemacht, dass es was ist, was man mal eben mal kurz spielen kann und was viele Erzählgewohnheiten, die wir als Kampagnenspieler oder zumindest immer wieder mal denselben Charakterspieler gepflegt haben, eben gegen den Strich bürstet. Das macht mir großes Vergnügen.
Vielen Dank, dass ich dich ein bisschen ausfragen durfte dazu. Ich freue mich drauf.
Ein Fest.
Und dann bis spätestens zu Nordcon.
Jawohl.
Aber ich glaube, wir sehen uns vorher.
Wir sehen uns bestimmt vorher. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
Gleichfalls.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Oliver hat in dem Interview mit dir auch noch davon erzählt, dass er noch ein weiteres Spiel von Rowan, Rook und Deckard oder Deckard, ich weiß gar nicht, Captain Deckard, übersetzen darf, aber er durfte noch nicht offiziell verraten, was das ist. Also wir beide wissen das jetzt vielleicht, aber wir erzählen es euch nicht.
Vielleicht haben wir es auch vergessen, weil
vielleicht haben wir es auch vergessen
ist.
Seit gestern.
Ja. Und vielleicht ist es uns auch jetzt gerade wieder eingefallen und jetzt beißen wir uns auf die Zunge, um es nicht zu sagen.
Das wird ja noch lustig. Aber wir sind ja auch fast fertig für heute. Was er übrigens auch nicht beantworten konnte, was in so einem Antifaschismus-Paket eigentlich genau drin ist, dass da gesponsert wird. Aufklärungsmaterial, denke ich. Ich habe gefragt, ob da vielleicht Schlagringe drin sind oder Molotow-Cocktails.
Nein, es ist Bildungs- und Lesematerial.
Das ist aber leider nicht.
Antifaschistische Aufklärung.
Ach so. Nicht mal so eine Bandana oder so ein Mundschutz, so ein schwarzer. Nein.
Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß es ja auch nicht, aber ich glaube, dass für Schulen gedacht ist, wird dort Infomaterial drin sein und Lesematerial. Und außerdem, den Molotow-Cocktail ist so leicht selber zu machen. Den braucht man nicht als Kit mit beifügen. Wo kommen wir denn da hin? Das ist dann ja so, als würde man sein Essen bestellen in Form von, hier sind schon alle Zutaten, die du zugeschickt bekommst zu Hause.
Richtig, ja. Okay. Dumm von mir. Verzeihung.
Wer würde das tun?
Okay. Gut, dann noch eine letzte kleine Geschichte zum Abschluss, damit wir es nicht unterschlagen. Wenn wir jetzt schon über Crowdfundings gesprochen haben, zweimal in Folge. Es gibt noch ein drittes, was gerade läuft. Das ist aber nur in Anführungszeichen der Delayed-Pledge-Phase für Draconis, das im Fateforge-Universum spielende, gewaltfreie, auch wieder 5e-Rollenspiel von Squink, was auch ein neuer Verlag ist.
Ja. Draconis, du sagtest schon, gewaltfrei, ist es ein Spiel, das sich darum dreht, sich mit Drachen anzufreunden oder zumindest zu verstehen, wie Drachen funktionieren. Bonus, es hat unglaublich viele sehr süße Drachenbilder. Und es hat Regelerweiterung beziehungsweise fast eher Regelbegrenzung, die eben 5e zu einem pazifistischen Spiel machen. Was ich durchaus auch über Draconis hinaus interessant finde. Und Bonus, die zweite, in der Late-Pledge-Phase gibt es jetzt auch noch ein Late-Pledge für Fateforge. Das ist ursprünglich noch vom Uhrwerk-Verlag gecrowdfunded worden. Und Squink hat, damit alle Fateforge-Spiele sozusagen unter einem Hut sind, das übernommen, das auszuliefern, also das Fulfillment zu machen. Mhm. Und bieten jetzt an, dass man nochmal an einem Late-Pledge davon teilnimmt, über die Kampagne, die eigentlich ursprünglich für Draconis war.
Cool.
Ja. So. Dann wisst ihr Bescheid.
Das war's für heute. Es gibt natürlich noch viel mehr, was man reden könnte, aber wir haben keine Lust mehr.
Aber wir haben schon über eine Stunde geredet.
Ja, genau. Gut. Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen bis Monaten wieder oder hören wahrscheinlich eher, weil das ist ja ein Podcast, verdammt. Und dann reden wir über andere Dinge. Wir gehen nicht nur über die gleichen Dinge dann.
Wir sehen uns dann in ein paar Monaten
wieder. Wir sehen uns,
wieder.
Ja. Und wir machen hier jetzt für heute Schluss. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis dann. Tschüss.